NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. Mai 1916. Der Todestag des Komponisten Max Reger.
Der Igel ist ein schlimmer Mann. Der hat einen groben Kittel mit lauter Borsten dran.
Vor wenigen Wochen hat das Max-Reger-Institut in Karlsruhe ein Originalnotenblatt des Komponisten ersteigert, das im Kunsthandel angeboten wurde. Ein Lied für Singstimme und Klavier, Der Igel.
Es ist deshalb so schön, weil der Text eine gewisse Selbstcharakteristik ist. Und ich denke, Reger hat das auch so gesehen. Es soll ein Kinderlied sein.
Susanne Popp vom Max-Reger-Institut in Karlsruhe.
Der Igel, der ist ein schlimmer Mann. Der hat einen groben Kittel mit lauter Borsten dran.
Und wer sich nicht dran stechen will, der fasse ihn nicht an.
Und wer sich nicht dran stechen will, der fasse ihn nicht an.
Und das ist also sehr typisch für Max Reger, der doch sehr abweisend auch sein konnte, so humorvoll er in vielen Dingen war, war doch dieser Humor auch sehr häufig mehr so ein Wall, um sich vor zu großer Nähe zu schützen.
Vor großer Nähe schützen, das gilt besonders im Hinblick auf die Musikkritiker, denn mit denen steht Max Reger auf Kriegsfuß.
Einer schreibt, ich wäre der Sozialdemokrat unter den Komponisten, denn was ich wollte, wäre nur der Umsturz aller musikalischen Verhältnisse. Ich, der glühendste Verehrer Johann Sebastian Bachs, Beethovens und Brahms, sollte also den Umsturz predigen? Was ich will, ist eine Weiterentwicklung dieses Stils. Und da kommt so ein Kerl und unterschiebt einem solche Motive. Es ist zum Kranklachen.
Er war unendlich empfindlich. Also von wegen Igel, er hatte die Stacheln draußen, aber innen drin war er doch ziemlich weich.
Vor allem aber ist Max Reger ein durch und durch ernsthafter Komponist, der sich zur Tradition bekennt.
Bach ist für mich Anfang und Ende aller Musik.
Wie gut, dass sich dieser Name in eine direkte Abfolge von Tönen übersetzen lässt. B-A-C-H. Die B-A-C-H-Fantasie von Max Reger. Komponiert im Jahr 1900. Uraufgeführt wird die Regersche Klangorgie vom damals besten Organisten seiner Zeit, Karl Straube, dem späteren Thomaskantor in Leipzig und damit einem der Amtsnachfolger von Johann Sebastian Bach.
Straube war derjenige, der sein erstes großes Orgelwerk, die Orgelsuite E-Moll, Opus 16, in Berlin uraufführte und bald darauf haben sie sich auch kennengelernt.
Straube und Reger verbindet später eine tiefe Freundschaft. Die Reger-Expertin Susanne Popp.
Straube hat ihm manche Kompositionsanregungen gegeben, möglicherweise auch die zu den Choralfantasien, mit denen Reger dann den Durchbruch erlebte.
Reger ist von der Spieltechnik des Organisten begeistert.
Straube spielte meine manchmal so gepfefferten Dinger derartig, dass ich selbst ganz verblüfft war ob dieser eminenten Technik.
Andere Interpreten verstehen seine Absichten oftmals gar nicht.
Die Orgel höre ich wohl, allein mir fehlt der Straube.
Kein Wunder, heute noch sind die technisch überaus schwierig zu spielenden Werke für die meisten Orgelstudenten Pflichtstücke zur Abschlussprüfung oder bei Orgelwettbewerben. Charakteristisch für Regers Musiksprache ist eine äußerst dichte Machart. Es gibt keine Füllstimmen, jede Stimme hat ihr eigenes Gewicht und sei es auf noch so kleinem Raum. Seine Partituren sind schwarz von den dicken Notenbalken, mit denen er die vielen 16. oder 32. Noten zusammenfasst. Max Reger über seine Kompositionsweise.
Man macht mir oft den Vorwurf, dass ich absichtlich so schwer schreibe. Gegen diesen Vorwurf habe ich nur eine Antwort, dass keine Note zu viel darin steht.
Er selber war ein ausgesprochenes Arbeitstier und verlangte das auch von jedem, der mit ihm zu tun hatte, dass er genauso eine Arbeitsmoral hatte. Wenn man bedenkt, dass er nur 43 Jahre alt geworden ist, dann hat er ein riesiges Werk hinterlassen. Nur die Schreibarbeit, denkt man schon oft, wie hat er das geschafft in der kurzen Zeit? Er war ein wilhelminischer Leistungsethiker, der an sich selber die Forderungen stellte wie an eine Maschine. Er musste einfach funktionieren.
Er unterschreibt schon mal doppeldeutig mit
Max Reger, Akkordarbeiter.
Sein Erweckungserlebnis als Komponist hat der aus der Oberpfalz gebürtige Lehrerssohn schon früh.
Als ich als 15-jähriger Junge zum ersten Mal in Bayreuth den Parsifal gehört habe, habe ich 14 Tage geheult. Und dann bin ich Musiker geworden.
Doch er wird kein Wagner-Epigone, sondern er geht ganz eigene Wege. Seine musikalische Ausbildung erhält er als Spezialschüler des bekanntesten Musiktheoretikers seiner Zeit, Hugo Riemann. Die Wiesbadener Studienjahre bezeichnet Reger ironisch als seine Sturm- und Trankzeit. Er komponiert ohne Pause, doch seine Werke werden von den Verlagen nicht angenommen und selten aufgeführt. Er trinkt ohne Pause.
Das Schwein und der Künstler werden erst nach ihrem Tode geschätzt.
Schließlich hat er ein massives Suchtproblem. Wein, Bier und Zigaretten. Immer wieder versucht er, vom Alkohol zu lassen und immer wieder wird er rückfällig.
In rein moralischer und sittlicher Beziehung war ich stets sehr zurückhaltend. Allein bisher hatte ich doch eines übersehen. Nämlich die Gefahren des Alkohols.
Schreibt er als junger, anfangs noch sehr schlanker Mann. Seine Briefe unterzeichnet er gerne mit Rex Mager statt Max Reger. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Er wird dicker und dicker. Um sein Verhältnis zu den Kritikern ranken sich viele Anekdoten.
Sehr geehrter Herr, ich sitze hier im kleinsten Raum meines Hauses und lese Ihre Kritik. Noch habe ich sie vor mir. Bald werde ich sie hinter mir haben. Hochachtungsvoll, Max Reger.
In der Violinsonate C-Dur, Opus 72, knöpft er sich seine Kritiker vor.
Der Spaß ist göttlich. Nun kommt meine Infamie. In allen Sätzen dieser Sonate spielen zwei Themen eine große Rolle. Und Sie können sich denken, dass es an kontrapunktischen Witzen mit diesen zwei Themen nur so wimmelt. Und diese zwei Themen heißen S-C-H-A-F-E, Schafe, und A-F-F-E, Affe.
Und als er dann bei der Aufführung selbst am Klavier saß, hat er immer bei jedem Motiv, das davor kam, auf einen der anwesenden Kritiker verwiesen. Und das Ganze bei einem Tonkünstlerfest, bei dem die ganze musikalische Elite Deutschlands versammelt war.
Wie hat dieser fulminante Komponist überhaupt gearbeitet? Ein Schüler erinnert sich.
Ich setzte mich zu ihm und ehe ich die Zigarette richtig angezündet hatte, war er schon wieder beim Schreiben. Eine Riesenpartitur lag vor ihm und über die Linien flogen die klaren und festen Züge seiner Handschrift in erstaunlicher Eile. Dazu sagte er halb zu mir, halb zu sich:
Jawohl, da lassen wir Klarinetten scheinbar mitgehen, aber einen besonderen Kontrapunkt kriegen es halt doch.
In dieser Art ging es weiter, mit der heiteren Sicherheit eines spielenden Kindes. Und während er die Seite zu Ende schrieb, sah ich auf einmal, dass er keinerlei Entwürfe hatte. Ja, Herr Reger, platzte ich heraus, haben Sie denn kein Konzept?
Konzept? Das habe ich im Kopf.
Noch bevor eine Note auf dem Papier stand, setzte er schon den Uraufführungstermin fest, weil das absolut sicher war, in einem halben Jahr konnte das Werk uraufgeführt werden.
Weiß Susanne Popp. Der Komponist schreibt alle Manuskripte zweifarbig. Schwarze Tinte benutzt er nur für die Noten.
Die roten Zeichen gelten immer dem Vortrag. Laut und leise, schnell und langsam, gebunden oder gestoßen. Das ist bei ihm eine ganz, ganz wichtige Ebene der Komposition. Wenn man das nicht beachtet, wird es zu Brei.
Das Komponieren und Aufführen seiner Werke sind sein Lebensinhalt. Durch sein eigenes unermüdliches Auftreten als Pianist und Dirigent wird seine Musik im deutschen Sprachraum oft gespielt. In vielen Städten gibt es Regerfeste. Auch der elitäre Verein für musikalische Privataufführungen von Arnold Schönberg in Wien ist von seinen Werken begeistert.
In deren Statistik nimmt Reger Platz 1 ein. Zum Beispiel gibt es ein ganz wildes Werk für zwei Klaviere, Introduktion, Passacaglia und Fuge, in dem die Tonalität also wirklich bis an die letzte Grenze geht. Das haben sie in einer Saison gleich dreimal aufgeführt und jeweils mit Einführung.
Gerade die höchste Komplexität der Regerschen Werke reizt Schönberg und seine Mitstreiter. Regerfeste gibt es überall, aber auch Skandale, etwa bei der Uraufführung seiner Sinfonietta in Essen im Jahr 1905.
Gelegenheit macht Kontrapunkte,
ätzt Julius Korngold, der prominente Musikkritiker, als er Max Regers Sinfonietta das erste Mal hört.
Der Paragraph 1 dieser Musik, es wird schnell fortkontrapunktiert und fortmoduliert. Letzteres, jäh, blitzschnell, für Zukunftsohren, alle Tonalität ist aufgehoben.
Und die melodische und thematische Erfindung?
Sie ist kurzatmig, wenig plastisch, der neuen Züge und zumeist auch tieferen Gefühlswerte entbehrend.
Der Kritiker der Neuen Freien Presse aus Wien folgert messerscharf.
Hier liegt die Schwäche dieses bedeutenden Satztechnikers und die ist eine bedenkliche.
Die Sinfonietta ist eine ins Große gesteigerte Kammermusikkomposition, in der tatsächlich jede Stimme gegen jede antritt.
Auch in München fällt das Werk durch. Reger ist wieder mal empört und vermutet eine Verschwörung seiner Gegner.
Es ist erwiesen, dass die Münchner Clique 200 Freikarten ausgegeben hat, um am 2. Februar in München Opus 90 auszupfeifen.
Wütet er und unterschreibt den Brief mit einer für ihn ganz typischen Wendung.
Max Reger, knorriger deutscher Musikant mit Rückgrat.
Seine Tätigkeit als Kompositionslehrer in Leipzig ist für ihn so wichtig, dass er die Klasse auch dann noch behält, als er längst nicht mehr dort wohnt. Einer seiner Schüler ist der später berühmte Dirigent George Sell.
Ich habe bei Reger überhaupt nichts gelernt. Erstens war die Klasse viel zu groß und zweitens war ich der Jüngste. Ich kam überhaupt nie dran. Wenn er mit den Älteren fertig war, hatte er keine Lust mehr und erzählte nur noch schmutzige Witze. Da ich aber, wie gesagt, der Jüngste war, musste ich jedes Mal vor die Tür gehen, wenn er zum Witzeerzählen anhub. Es war von A bis Z vergeudete Zeit.
Reger ist eben
das Enfant terrible der deutschen Musik.
Max Reger wird nur 43 Jahre alt. Er isst, trinkt und arbeitet sich förmlich zu Tode. Als Künstler jedenfalls hat er es weit gebracht. Neben Richard Strauss ist er wohl der bekannteste deutsche Komponist im frühen 20. Jahrhundert. Auf seiner Visitenkarte steht
Hofrat Professor Dr. Phil Edmet Max Reger, herzoglich sachsen-meiningischer Hofkapellmeister.
Doch er weiß auch,
je mehr Sie mir Titel anhängen, desto mehr wächst mein schlichter Name. Es wird nichts bleiben als Max Reger.
Das Werk Max Regers, darunter zahlreiche Orgel- und Kammermusikwerke, je ein Klavier- und ein Violinkonzert sowie Orchestervariationen und Lieder, ist und bleibt lange Zeit verstreut. Susanne Popp vom Reger-Institut in Karlsruhe hat mit ihren Mitarbeitern vor kurzem ein Werkverzeichnis erstellt. Somit hat man erst jetzt, 95 Jahre nach seinem Tod in einem Leipziger Hotelzimmer, einen genauen Überblick über das gewaltige Schaffen dieses leidenschaftlichen Akkordarbeiters.
Im Zeitzeichen erinnerte Walter Liedtke an Max Reger, der am 11. Mai 1916 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.